Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Evangelium Jesu Christi.
Lobgott sei dir, Christus.
Ich nehme an, dass Matthäus dieses Stück aufgeschrieben hat, nachdem er im Ashram gewesen ist. Ich wusste nur gar nicht, dass es den so lange schon gibt. Also da wird in kürzester Form das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Und über die Stellung dieses Textes trifft es eben nicht nur den Text, sondern das ganze Evangelium. Die Stellung dieses Textes, es ist hier das erste Mal, dass Jesus den Mund aufmacht. Und zwar anders als in den Vorlagen. Also es ist ja so, dass als gemeinsame Quelle, die Matthäus und Lukas benutzt haben, das Markus-Evangelium gilt. Es gibt noch eine andere Quelle mit dem Namen Q, die Lukas verarbeitet, vor allen Dingen auch. Und in beiden Vorlagen ist dieser kleine Dialog hier zwischen Johannes dem Täufer und Jesus nicht enthalten. Das hat also Matthäus geschaffen. Dieser Dialog, ja, ich kann doch dich nicht taufen, in der Tat vorausgeht in dieser Täuferrede: Nach mir kommt einer, dem ich nicht wert bin, die Riemen an den Schuhen zu lösen, und während ich nur mit Wasser taufe, wird der mit Feuer und mit Heiligen Geist taufen, und überhaupt wird er mal ordentlich aufräumen und die Tennis säubern und so weiter und so fort. Also da kommt einer nach ihm, der irgendwie viel stärker ist, auch das fällt, und jetzt steht er tatsächlich da. Und Matthäus nimmt das Problem auf: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Ja, warum? Und das ist eben jetzt dieser erste Satz Jesu in dem ganzen Evangelium: Lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Das ist sozusagen die Einzigartigkeit Jesu, die Erfüllung der Gerechtigkeit, die Gott fordert. Und so wird das Evangelium, zumindest die Geschichte des irdischen Jesus, auch enden, nämlich wo er den Weg zum Kreuz geht, nicht weil es ihm besonders viel Spaß macht, sondern weil er darin den Willen des Vaters erkennt. Darin die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllt. Es ist klar, dass diese Gerechtigkeit, die Gott fordert, also nicht im Gesetz, im religiösen Gesetz oder überhaupt in irgendwelchen Gesetzen oder Vorschriften und Normen aufgeht. Wenn man den Weg Jesu versteht als Ausfluss des Erfüllens dieser Gerechtigkeit Gottes, also wohin er geht, was er redet, wen er heilt, wen er nicht heilt, wie er dem, wie er jenem begegnet, bis schließlich hin zum Kreuz oder sogar angefangen von der Taufe, davon steht ja nichts im Gesetz. Also das ist viel, viel umfassender, das betrifft das ganze Leben. Und die Gerechtigkeit, die Gott fordert, erfüllen, das wird nicht anders gehen, als dadurch, dass er auf Gott hört. Dass er sozusagen vollständig auf Gott ausgerichtet ist, ihn in allem sucht und findet. Ich finde da immer im Johannesevangelium im 5. Kapitel, das finde ich so eine großartige Schilderung dieses Verhältnisses Jesu zum Vater. Dem Sohn ist alles übergeben, aber der Sohn tut nichts, was er den Vater nicht tun sieht. Also der Sohn sozusagen, der völlig ausgerichtet ist auf den Vater und guckt, was macht der oder hört, was der Vater sagt. Wobei klar ist, da gibt es ja im Normalfall nicht Stimmen und Kommandos, sondern wie der Vater sich äußert, sondern der wesentliche Teil wird über Innewerden gehen. Und deswegen sagte ich, Matthäus hat es geschrieben, nachdem er hier im Ashram war, warum? Weil es hier zentral um Innewerden geht. Um Innewerden dessen, was je jetzt ist. Um Aushalten bei dem, was jetzt meine Wirklichkeit ist. Damit sich auf die Weise langsam enthüllt, was Gott an Sinngehalt, an Botschaft, an Möglichkeit zur Begegnung in diesen Augenblick je jetzt gelegt hat. Das geht nicht mit Nehmen von Stichproben und dann geht's weiter, sondern das geht nur, indem man sich dem, was ist, aussetzt, dabei verweilt, aushält. Das ist ja nicht immer gleich offenkundig und angenehm. Wahrscheinlich habt ihr das der Woche auch erfahren, dass das mit Banalität, mit Langeweile, mit Gedanken, die hierhin und dorthin springen und zu tun hat. Ja, so ist es. Was eben jetzt ist, sucht man sich nicht aus. Aber die Aufgabe bleibt, und übrigens auch im Alltag, dabei zu verweilen, das zu durchleben, bis irgendwie deutlich wird, was jetzt dran ist, welchen Schritt ich zu machen habe, wie ich etwas anzupacken habe. Was ich da schildere, dieses Hören, dieses Ausgerichtetsein auf Gott, dieses Innewerden, das ist im Grunde genommen sowas wie das Leben der Sohnschaft, aber im Dunkel des Glaubens. Die Beziehung, die Jesus zum Vater hat, zu Gott hat, ist die des Gehorsams. Und in diesem Gehorsam, das haben wir so schön im Philipperbrief gehört, entäußert er sich, er lässt sich vollkommen los. Er verzichtet auf seine eigenen Ideen und Pläne und Vorstellungen zugunsten dessen, was sich ihm als Wille des Vaters zeigt. Dieses Loslassen ist verbunden mit einem Hinabsteigen. Wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Da ist für die Schrift sozusagen der tiefste Punkt des Hinabsteigens, des Sich-Verlassens, um Gottes inne zu werden, erreicht. Man wird Gottes nicht anders inne, als dadurch, dass man sich loslässt und hinabsteigt. Auch dafür ist diese Taufe hier ein Beispiel. Jesus gibt uns hier ein Beispiel für seinen Gehorsam und für seine Demut, in der er sich von dem niedrigeren Johannes taufen lässt und hinabsteigt in das Wasser und darin untergeht. Ja, das ist Leben sozusagen im Glauben, im Dunkel des Glaubens, der Beziehung des Sohnes zum Vater. Und darauf folgt, wie die andere Seite der Medaille, die Erfahrung, ja, dass der Vater sozusagen seine Beziehung zum Sohn lebt. Und die besteht in Zeugung und Mitteilung des Geistes. Hier in Form der Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Erfahrung, mit der Gott sozusagen auf den Gehorsam antwortet, auf den hinabsteigenden Gehorsam antwortet. Durch die Erfahrung der Gottessohnschaft und die Erfahrung der Geistsendung, dass der Geist im eigenen Herzen liegt. So, das ist immer die Stelle, wo man schlecht irgendwie weiter was dazu sagen kann. Weil es für das, was dies bedeutet, was da so uns vertraut mit Gottes Sohnschaft gesagt ist, weil es dafür in Wahrheit keine Worte gibt, was kein Auge geschaut und was kein Ohr gehört hat, das ist es. Das ist nicht zu beschreiben. Was unsere Vorstellung von Jubel und Freude und Frieden ist, wir können uns das immer nur als ein Ding vorstellen, als eine Stimmung, als eine, die natürlich begrenzt ist, wir haben keine Vorstellung von der Tiefe der Gegenwärtigkeit und der Gegenwärtigkeit und Unmittelbarkeit, die das bedeutet, die diese Erfahrung der Gottessohnschaft und der Geistsendung bedeutet. Das ist unaussprechlich. Es ist vor allem auch etwas, was im Kern langsam wächst. Eine Unmittelbarkeit, der man erst allmählich inne wird. Ja, ich hoffe, dass ihr davon etwas in diesen Tagen auch erfahren habt. Aber es gehört eben beides zusammen. In beidem besteht sozusagen das Leben. Also wenn man Trinität als Offenbarung über den Kern, das Wesen der Wirklichkeit ansieht, wie Wirklichkeit in ihrem innersten Wesen ist, dann besteht sie eben darin, zu hören, inne zu werden und umgekehrt die Gegenwart Gottes oder die Einheit mit Gott mitgeteilt zu bekommen. Wie wir das ja auch von unserer Taufe behaupten, dass sie uns ein unauslöschliches Siegel eingebrannt habe oder dergleichen. Da geht es aber darum, dass diese Zugehörigkeit zu Gott zur Erfahrung wird.